HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Nicole Abraham und
Dorothee Meyer-Karweg.
Unsere Hörbücher führen uns heute durch Gespräche und Anekdoten kreuz und quer durch die Menschheitsgeschichte. Wir erleben eine Ornithologin auf einer abenteuerlichen Reise und sprechen über den Parlando Verlag und zwei dort erschienene Hörbücher. Natürlich gibt's auch wieder unser Kinder- und Jugendhörbuch mit einem Protagonisten, den ich seit meinen Kindertagen liebe. Christian Brückner ist Schauspieler und Synchronsprecher, zum Beispiel als deutsche Stimme von Robert De Niro. Und schon lange war er ein großartiger Interpret von Romanen, als er vor 20 Jahren zusammen mit seiner Frau Waltraud eine Entscheidung traf. Er wollte nicht mehr nur angefragt werden von Verlagen und Rundfunkanstalten, ob er dies oder jenes lesen wolle, sondern selbst aktiv werden. Und so gründeten die beiden ihren eigenen Verlag, Parlando, entsprechender Titel. Also ein dem Sprechgesang ähnlicher, ausdrucksvoller Vortrag mit gut artikulierter Aussprache und unter genauer Beachtung des Rhythmus. Dorothee Meyer-Karweg, Sie kennen die Brückners seit mehr als 20 Jahren. Können Sie sich noch an die Anfänge des Verlages Parlando erinnern?
Ja klar, das kann ich. Und damals hielt ich es und halte es eigentlich immer noch für eine mutige Entscheidung, so selbst einen kleinen Verlag zu gründen. Also vorher musste Christian Brückner sich ja nur in Anführungsstrichen auf Texte vorbereiten, die ihm Verlage oder Rundfunkanstalten angedient hatten. Mhm. Und seither, seit 20 Jahren, müssen die beiden Texte selbst auswählen, Rechte einholen, den Vertrieb organisieren, Werbung machen und so weiter. Alles eben, was so zu einem Verlag dazugehört, und das ist schon sehr aufwendig und natürlich auch mit einem hohen finanziellen Risiko behaftet.
Ja klar, ganz schön viel Arbeit. Hm. Inzwischen haben Sie ja wieder bei einem Verlag angedockt, dem Argon Verlag.
Ja, und dadurch haben Sie natürlich wieder auch eine starke Schulter an der Seite, die zum Beispiel Werbung und Vertrieb übernimmt. Und dennoch sind Waltraud und Christian Brückner allein für die Programmgestaltung verantwortlich. Also ich würde mal sagen, Sie haben jetzt das Beste beider Welten.
Apropos Programm, wo liegen denn die Schwerpunkte der Edition Parlando?
Ja, es sind hauptsächlich, aber eben nicht nur Hörbücher, die von Christian Brückner eingelesen werden. Und die Schwerpunkte liegen so auf der amerikanischen Literatur. Das reicht dann von Herman Melville, John Updike, Don DeLillo bis zu Richard Ford. Und dann gibt's auch Klassiker der europäischen Literatur. Das geht von Josef von Eichendorff, Adalbert Stifter, Gustave Flaubert bis zu Walter Benjamin. Und Walter Benjamin liegt Christian Brückner besonders am Herzen. Dann gibt's auch noch Lyrik-Anthologien von Novalis, von Paul Celan, Gottfried Benn und so weiter. Das alles machen die sehr erfolgreich. Also 2005 bekam der Verlag Parlando für das Gesamtprogramm den Deutschen Hörbuchpreis. 2012 wurde Christian Brückner dann der Sonderpreis für sein Lebenswerk verliehen. Er bekam 2017 den Ehrenpreis der deutschen Schallplattenkritik, 2018 das Bundesverdienstkreuz erster Klasse und den Grimme-Preis hat er auch schon.
Wahnsinn. Ja. Jetzt wollen wir aber nicht nur allgemein über den Verlag sprechen, sondern auch zwei Hörbücher herausgreifen und ganz kurz vorstellen.
Ja, genau. Und zwar zuerst eine ganz neue Lesung von Richard Ford. Irische Passagiere heißt der Band. Richard Ford ist 1944 in Jackson, Mississippi geboren. Er wird bekannt durch Romane über einen Sportreporter und ehemaligen Schriftsteller, dem er den Namen Frank Bescomb gab. Und auch seine Kurzgeschichten werden dann sehr gelobt.
Auch das neueste Werk, Irische Passagiere, ist kein Roman, sondern es sind Erzählungen. Wem begegnen wir denn in Irische Passagiere?
Ja, hier werden Amerikaner der gehobenen Mittelschicht beschrieben, oft in Umbruchssituationen. Solche Umbruchssituationen sind natürlich für einen Schriftsteller besonders interessant. Im Mittelpunkt stehen Menschen, meist Männer, die nicht immer ganz souverän mit so einer Umbruchssituation umgehen, die deutliche Schwächen zeigen, aber von Richard Ford dann mit großer Empathie geschildert werden.
Und was für ein Hörbeispiel haben Sie uns mitgebracht?
Wir hören mal rein in die Geschichte, die heißt Die zweite Sprache. Da geht's um das Ehepaar Charlotte und Jonathan. Für beide ist es die zweite Ehe. Die machen einen Kurzurlaub in Maine, sitzen gerade so gemütlich am Kai von einem kleinen Hafen, essen Hummer. Und dort, so wie nebenbei, setzt sie an, ihm Einschneidendes zu sagen.
Ich glaube, verheiratet zu sein funktioniert für mich nicht gut. Für uns. Ich meine, sie unterdrückte das Bedürfnis, ihm eine Hand auf den Unterarm zu legen, verschränkte vielmehr ihre Hände fest und legte die Ellbogen an. Sie lächelte ihm zu, aber es fühlte sich an, als würde eine Krankenschwester einen sterbenden Patienten anlächeln. Und das war Jonathan Bell nicht. Es war im Grunde ein Lächeln der Vergebung für sie selbst. Sie zwang sich dazu, damit aufzuhören. Jonathan mit dem Sandwich im Wachspapier auf den Knien warf ihr einen Seitenblick zu, nur kurz, dann starrte er zu den Vögeln, die ihn eben noch so begeistert hatten, dass er ihr unbedingt davon erzählen musste. »Oh«, sagte er, »es funktioniert nicht.« »Nein«, sagte Charlotte, »nein.« »Warum?« fragte Jonathan. »Kann man das überhaupt fragen?« »Ja«, sagte Charlotte, »ich denke seit einiger Zeit darüber nach.« Das stimmte gar nicht. Sie war nicht der Typ, einige Zeit über irgendetwas nachzudenken, und sie glaubte auch nicht, dass andere das taten. Wenn Charlotte einmal intensiv über etwas nachdachte, wie auf dem Flug hierher, dann wurden dabei ihre Überzeugungen klar, und die änderten sich praktisch nie. Fast hätte sie gesagt, »warum, Jonathan?« »Weil du an etwas Unbekanntem interessiert bist, das du erfinden willst und ich nicht?« Aber das hätte beleidigend geklungen und auch so nicht gestimmt. Also sagte sie, »ich werde dich unglücklich machen als deine Frau, Jonathan, und ich sehe keinen Grund, warum ich das tun sollte.«
Tja, so wird Jonathan von Charlotte eiskalt und für ihn unvorhersehbar abserviert. Ja, und im Folgenden geht es eben darum, wie er versucht, mit dieser Situation umzugehen. Also es geht oft um solche seelischen Konflikte. Irritierend finde ich ein bisschen, dass es meist um sehr reiche US-Amerikaner geht, also Anwälte, Immobilienmaklerinnen, Geschäftsleute aus dem Ölbusiness. Da scheint sich Richard Ford eben besonders gut auszukennen, aber letztendlich die menschlichen Konflikte sind natürlich bei allen Menschen gleich, ob arm oder reich. Und alles ist sprachlich und psychologisch sehr gut komponiert, finde ich.
Und Christian Brückner liest mit großer Ruhe, aber auch Konzentration, finde ich.
Ja, also er fühlt sich sehr gut in die Texte ein, er gestaltet sie, er lässt uns Hörer tief in die Protagonisten eintauchen, in deren Seele und ihre Verletzungen. Und das kommt alles so, ja, recht lapidar daher und damit eigentlich umso ergreifender. Also das ist schon eine sehr hohe Kunst. Und da haben wir jetzt eben Christian Brückner mit, ja, etwa so Mitte 70 gehört. So alt ist er jetzt eben.
Sie haben auch eine Aufnahme mitgebracht, die schon sehr viel älter ist, nun aber neu von Argon bzw. Parlando rausgebracht wurde.
Ja, zum 20-jährigen Jubiläum hat der Verlag einige alte Geschichten der Weltliteratur wieder neu aufgelegt. Also beispielsweise Hemingway, Der alte Mann und das Meer, oder Don Quixote von der Mancha oder von Homer, die Ilias und die Odyssee. Und einer der schönsten, aufregendsten und mitreißendsten ist meiner Meinung nach Moby Dick oder Der Wal von Herman Melville. Die Geschichte von Captain Ahab und seiner Jagd auf den weißen Wal, die Geschichte eines Besessenen, der getrieben ist von Rachsucht und Vergeltungswillen und der sein Schiff und die Mannschaft dann mit in den Abgrund reißt. Aufgenommen wird das Ganze vor circa 15 Jahren. Auch da hören wir mal kurz rein. Und zwar ist das die Szene, in der Captain Ahab der Mannschaft ein Goldstück für den verspricht, der den weißen Wal als erster sieht. Und der erste Steuermann Starbuck fragt nach.
Kapitän Ahab, ich habe von Moby Dick gehört. Aber war es nicht Moby Dick, der dein Bein abriss? Wer hat dir das erzählt? Rief Ahab. Dann innehaltend, »Ei, Starbuck, ei, meine Herzchen rundrum, es war Moby Dick, der mich entmastet hat, Moby Dick, der mich auf diesen toten Stumpf gebracht, wo ich nun drauf stehe. Ei, ei!« schrie er mit einem fürchterlichen, lauten, tierischen Schluchzer, wie dem eines im Herzen getroffenen Elchs. Ei, ei, es war jener verfluchte weiße Wal, der mich rasierte, einen armen, stampfenden Tölpel aus mir machte, für immer und ewig. Dann, beide Arme hochreißend, schrie er mit maßlosen Verwünschungen aus. Ei, ei, und ich werd ihn ums gute Hoffnung jagen und ums Schorn und um den norwegischen Mahlstrom und um die Flamme der Verdammnis, ehe ich ihn fahren lasse. Und das ist's, wofür ihr angemustert habt, Männer, jenen weißen Wal zu jagen auf beiden Seiten vom Land und über alle Seiten der Erde, bis dass er schwarzes Blut spritzt und die Finne von sich streckt.
Tja, hier kann Christian Brückner voll aus sich rausgehen und man sieht den wilden Ahab wirklich vor sich und ahnt, das wird eine ziemlich erbarmungslose Jagd.
Interessant ist, Sie sagten schon, das ist 15 Jahre her. Mhm. Also so groß ist der Unterschied der Stimme des Christian Brückner zu heute nicht.
Nee, stimmt. Also es ist kein großer Unterschied, obwohl er mir mal sagte, dass er seine Stimme eigentlich gar nicht schont. Wir haben es hier übrigens mit einer Komplettlesung zu tun. Das heißt, es gibt ja von Moby Dick viele gekürzte Fassungen. Und Christian Brückner schafft es hier souverän, die wirklich sehr komplexe Syntax und die mitunter auch pathetische Ausdrucksweise zu bändigen und den vielen sehr unterschiedlichen Figuren eine individuelle Stimme zu geben. Also 30 Stunden Meeresabenteuer mit Moby Dick oder die neuen Erzählungen aus den USA von Richard Ford. Das ist beides große Vortragskunst von Christian Brückner. Zwei Empfehlungen sind das aus dem Hause Parlando vertrieben, eben vom Argon Verlag.
Dann fasse ich noch mal kurz zusammen. Einmal Richard Ford, irische Passagiere. Aus dem Englischen von Frank Heibert. Etwas über 10 Stunden auf 2 MP3-CDs, kosten 24,95 Euro. Und Herman Melville, Moby Dick oder Der Wal. Aus dem amerikanischen Englisch von Friedhelm Rathjen. Hier kommen 30 Stunden zusammen auf 2 MP3-CDs. Die limitierte Sonderausgabe kostet 10 Euro. Beides interpretiert von Christian Brückner und beides erschienen bei Parlando im Argon Verlag. Charlotte McConaghy gelang mit ihrem Debüt Zugvögel auf Anhieb der internationale Durchbruch. McConaghy, Jahrgang 88, hat irische Wurzeln und wuchs in Australien auf. Ihre Liebe zur Natur und zu Tieren und die Auswirkung des Klimawandels auf diese hat sie zum Roman inspiriert. Dorothee Meyer-Karwig. Nun ist Zugvögel auch ins Deutsche übersetzt worden von Tanja Handels und als Lesung beim Argon Verlag erschienen. Wohin bringen uns die Zugvögel?
In eine Welt, die nicht in allzu ferner Zukunft liegt. Das Artensterben hat dramatisch zugenommen. Und diese ökologische Situation wird verknüpft mit der Geschichte einer jungen Frau. Franny wird die genannt. Und die stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Die Mutter hat sie als Kind verlassen. Der Vater sitzt wegen Mordes im Knast. Franny ist jetzt mit einem Ornithologen verheiratet, der sich vor allem für die Küstenseeschwalben interessiert. Und die Küstenseeschwalbe, das ist schon ein ganz besonderer Vogel. Der gilt nämlich als der Zugvogel mit der weltweit längsten Zugstrecke, also 15.000 Kilometer one way. Er brütet in der Nordpolarregion und überwintert dann am Südpol oder in der Region jedenfalls. Die Geschichte beginnt jetzt damit, dass Franny, die Ich-Erzählerin, den letzten Küstenseeschwalben versucht zu folgen, um zu erkunden, wie sie mit der neuen ökologischen Situation zurechtkommen. Denn auch die Zahl der Fische ist stark zurückgegangen und das ist die Hauptnahrung der Küstenseeschwalbe.
Aber wie kann man denn Zugvögeln folgen?
Ja, sie hat 3 Küstenseeschwalben mit einem Peilsender versehen und bricht dann mit einem Fischkutter von Grönland aus gen Süden. Und sie ködert die Fischer mit der Begründung, ja, diese Küstenseeschwalben würden ihnen dann auch die letzten Fischschwärme anzeigen. Beschrieben wird jetzt diese Reise durchs Meer. Dieses Schiff gerät natürlich auch mal in einen Sturm. Und zwar gerade, als die Crew auf einen großen Heringschwarm gestoßen ist und die Netze ausgeworfen hat. Und da hören wir mal rein. Es liest Eva Meckbach.
Das Netz ist schon fast aus dem Wasser, als eine der Trossen reißt. Deckung, höre ich jemanden rufen, und die ganze Besatzung wirft sich zu Boden. Nur einer von ihnen ist nicht schnell genug. Die Trosse holt aus und peitscht gegen einen Körper, schleudert ihn an die Reling. Wie eine Puppe, ein Spielzeug, leicht, leblos und zerbrechlich. Ich keuche entsetzt auf, höre von unten die panikerfüllten Rufe. Wer immer es ist, rührt sich nicht. Das Netz indessen hält, aber nur so gerade. Auf dem Triebwerk und sämtlichen Winden lastet enormer Druck. Ich spüre, wie das Schiff sich weiter neigt. Jemand erklimmt das Haupttau, um auf das Triebwerk zu gelangen, und als er fast oben ist, erkenne ich Malakais hochgewachsenen, durchtrainierten Körper, der gefährlich im Takt der Wellen schwankt. Er kann jeden Moment über Bord gehen und kaltes Wasser wie dieses kann töten. Was macht er da, will ich wissen. Die Ersatztrosse anbringen. Könnt ihr die Fische nicht einfach wieder rauslassen und das alles beenden? Der Fang ist zu gut. Willst du mich verarschen?
Ja, aber der Fang geht dann doch verloren.
Also das hört sich alles recht spannend an.
Ja, die Passagen auf dem Meer sind wirklich spannend erzählt. Da hat man auch das Gefühl, dass sich die Autorin Charlotte McConaghy sehr gut auskennt.
Aber Sie sagten, das Ganze wird jetzt verknüpft mit der Geschichte der jungen Frau Franny. Was erfahren wir denn über sie?
Ja, das wird immer so in Rückblenden erzählt. Ihre Kindheit ohne Vater, später dann auch ohne Mutter. Sie kommt dann zur Großmutter nach Australien und reist dann als Erwachsene zurück nach Irland, um mehr über ihre Mutter und die ganze Familie zu erfahren. Das ist alles sehr desaströs, was wir da erfahren. Und um es kurz zu sagen, mir auf einem zu hohen Erregungsniveau. Also Franny ist mir als Person ein bisschen zu durchgeknallt. Das wirkt mitunter so ein ganz klein bisschen unglaubwürdig und wird auch mir ein bisschen zu schwülstig erzählt.
Also keine Empfehlung.
Och, ich würde mal sagen, es gibt ja Menschen, die sich sowas wirklich gern auch mal anhören, sich dem hingeben. Wie gesagt, spannend ist es ja auch aufgebaut, da man immer wieder in Rückblenden neue Details aus ihrem Leben erfährt. Und überzeugend ist es an den Stellen, wo es um das Artensterben eben geht. Und dazu hören wir noch einen Ausschnitt. Franny diskutiert an Bord mit dem Fischer Basil über das Fischen.
Warum kommt es mir so vor, dass sich keiner von euch Gedanken über das macht, was ihr da tut? Klar machen wir uns Gedanken. Früher war das mal ein richtig guter Weg, Kohle zu machen. Er verschränkt die Arme, lässt den Satz wirken und setzt dann noch einen drauf. Und wir sind schließlich nicht allein schuld. Die Erderwärmung bringt die Fische um. Ich starre ihn an. Jetzt mal abgesehen von Überfischung und der Verseuchung der Meere mit Giftstoffen. Was glaubst du denn, wer an der Erderwärmung schuld ist? Ach komm, Franny, das ist doch öde. Lass uns nicht über Politik reden. Ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht. Und dann kommt es mir plötzlich vor, als stünde ich am Fuße eines Berges, den ich beim besten Willen nicht erklimmen kann. Und ich bin nur noch erschöpft. Erschöpft von Basil und seiner kleinen, selbstsüchtigen Welt. Aber auch von meiner eigenen Scheinheiligkeit. Weil ich doch genauso sehr Mensch bin wie er und genauso viel Verantwortung trage.
Tja, Franny ist schockiert über die Ignoranz der Menschen. Und tatsächlich führen knappe Ressourcen ja dazu, dass manche sich denken, na, dann will ich mich mal anstrengen, dass ich selbst das letzte Stück vom Kuchen noch bekomme. Und in diesem Fall eben den letzten Fang. Denn je knapper ein Gut, desto mehr Geld gibt es ja auch dafür.
Wir haben Eva Meckbach gehört als Ich-Erzählerin Franny. Wie hat die Ihnen gefallen?
Also sie nimmt die Rolle, die sie hier hat, jedenfalls sehr an. Sie kann ruhig, nachdenklich und auch bedächtig klingen und sich dann wieder so richtig in Furor reden. Und ich denke, den Text kann man auch nicht rein nüchtern lesen, nicht gegen den Strich. Damit würde man eine Ebene in den Roman reinbringen, die die Autorin nicht reinbringen wollte. Also hier geht es um heftige Gefühle in alle Richtungen, um Drama, Leidenschaft, große Liebe und auch Verbrechen. Und wer diese Mischung aus Ökoroman und Schicksal einer jungen Frau mag, der hat hier schon ein gutes Hörbuch für kalte Herbstabende.
Charlotte McConaghy, Zugvögel, aus dem australischen Englisch von Tanja Handels, 2 MP3-CDs, fast 10 Stunden, gibt's für 24,95 Euro, erschienen in der Argon-Edition. Kreuz und quer durch die Menschheitsgeschichte führt uns das soeben erschienene Hörbuch Das neue Alphabet von und mit Alexander Kluge. Die Jury der HR2 Hörbuchbestenliste setzte das Hörspiel im November auf den 4. Platz der Bestenliste. Der Journalist Florian Welle ist Mitglied der Jury und mit ihm wollen wir jetzt sprechen. Corona-bedingt ist er uns per Telefon zugeschaltet. Schönen guten Tag, Herr Welle.
Guten Tag, hallo.
Können Sie uns sagen, was der inhaltliche Glutkern des Hörspiels ist?
Ja, also Alexander Kluge hat im vergangenen Jahr das gleichnamige Berliner Forschungsprojekt Das neue Alphabet eröffnet. Und da hat er sinngemäß gesagt, dass wir alle nicht auf Augenhöhe mit den Leuten in Silicon Valley seien. Und ich denke, wie wir diese Augenhöhe erlangen, darum geht es Kluge in seinem Hörspiel. Es gilt, denke ich, so Kluge dem binären Alphabet unserer digitalen Bilderflut und auch der sozialen Medien eine Art Gegenalgorithmus entgegenzusetzen, damit wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird. Und dieser Gegenalgorithmus besteht nach Kluge darin, nämlich etwas sehr Altes und Vertrautes wieder verstärkt zu machen, nämlich das Erzählen von emotionalen Geschichten und lehrreichen Anekdoten. Und genau in diesem Sinne hat er sich auch im Hörspiel einmal als Hofpoet der kritischen Theorie bezeichnet. In der folgenden Passage umreißt Alexander Kluge sein Gegenprinzip und fordert gleichzeitig die jungen Generationen auf, es ihm nachzutun.
Ich weiß einfach, Algorithmen beruhen auf produktivem Weglassen. Das heißt, sie ersetzen Produktion durch Verfügung. Und diese Vorrang der Verfügung macht, Marx nennt das Distribution, gegenüber der Produktion, wenn das Leben, das, was wir tun mit unseren Därmen und Zellen und Kopf, ja, doch Produktion bleibt. Wir können ja nicht plötzlich Verfügung werden. Ja, wir können nicht Zahlen werden, sondern wir sind wirklich lebendige Menschen, zusammen mit den Tieren und Dingen. Und das bedeutet immer ein Gegenalgorithmus zur Welt der Algorithmen, die daraus ihre Macht haben, dass sie weglassen. Und dieses Ausgeschlossene wieder einzubringen, ja, nicht? Das heißt umgekehrt, dieses schon abgehobene Raumschiff Spätkapitalismus wieder wie so einen guten Zeppelin, ja, am Boden mal zu verankern. Das ist die Aufgabe meiner Generation, meiner Kinder und deren Enkel.
Herr Welle, was erwartet den Hörer darüber hinaus noch, inhaltlich, aber auch akustisch?
Ja, das von Karl Bruckmeier, wie ich finde, mit sehr eleganter Hand inszenierte Hörspiel macht einen ziemlich weiten Assoziationsraum auf. Es geht also quer durch Raum und Zeit. Es beginnt bei den Anfängen der Erde und des Lebens und springt bis in die Gegenwart. Zwischendurch ist man mal im 12. Jahrhundert, dann ist man wieder in der Zeit der Aufklärung, dann sind wir beim Bombenangriff auf Halberstadt 1945. Und dieses gesamte Szenario wird akustisch untermalt durch viel wehenden Wind, durch Donnergrollen. Zwischendurch pritzelt es dann auch immer wieder wie in alten Stromleitungen. Und ich denke, dass man diese ganzen Assoziationsfäden, die hier von Kluge alleine, aber auch von Schauspielern vorgetragenen Geschichten gesponnen werden, zu den Schauspielern gehört unter anderem Lilith Stangenberg und Peter Fricke, dass man die alle unbedingt sofort nachvollziehen kann und auch muss. Ich denke, jeder Hörer greift sich einfach das raus, was ihn gerade persönlich berührt und interessiert. Und das klingt natürlich jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas schwierig oder auch anstrengend, aber das gesamte Hörspiel ist eigentlich sehr, sehr humorvoll gemacht und besitzt viel trockenen Witz. Genau, und Kluge hat ja zeitlebens immer wieder mit diversen Kooperationspartnern gesprochen. Und hier in dem Hörspiel ist es vor allem Helge Schneider in der Rolle eines ziemlich fehlbaren Roboters, mit dem er sein verbales Ping-Pong spielt. Wir hören nun Helge Schneider, wie er als Roboter auf Alexander Kluges Frage, wie ein Roboter sich selbst repariert, antwortet.
Wie repariert sich ein Roboter selbst?
Robots repair himself with the power of myself. Repair last week. I was ill. Had middle ear inflammation.
Gibt's das, dass Bazillen eindringen in die Ohren eines Roboters?
Yes, it is not outclosed.
Oh, und wie wurde es behandelt?
Myself.
Aber wie? Mit Penicillin oder mit Schraubenzieher? Mit Hammer?
Antibiotika. Drops. Yeah. I put it in the ear. I like. What that? Give me. Hammer. Ha!
Das klingt ganz schön witzig. Ich glaube, ich hätte Helge Schneider nicht erkannt. Lernt der Hörer denn hier womöglich nochmal einen ganz neuen Alexander Kluge kennen im Hörspiel?
Ja und nein. Also zum einen ist das Assoziationsfeuerwerk, das Kluge hier alleine oder im Gespräch, wie jetzt eben mit dem gerade gehörten Helge Schneider, aber auch mit Wissenschaftlern wie dem Paläoanthropologen Friedemann Schrenk abbrennt, das ist natürlich typisch Alexander Kluge. Da ist er ganz in seinem Element und ist ganz der Alte. Neu bzw. überraschend war für mich jedoch, dass sich Kluge, der Regisseur von so bekannten Filmen wie Abschied von gestern oder Die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos ist, sich hier am Ende des Hörspiels, und hier zitiere ich ihn, als zunehmender Ikonoklast outet. Das heißt, er setzt eigentlich mit zunehmendem Alter aufs Ohr und definiert sich über das Hören. Das folgende Hörbeispiel zeigt sehr schön, dass Kluge nicht nur Beobachter und Augenmensch ist, sondern vor allem Zuhörer und Ohrenmensch.
Neugier ist eine Grundeigenschaft von mir und die habe ich als 4-Jähriger und die habe ich als 7-Jähriger, die habe ich als 30-Jähriger, die habe ich heute. Und ich finde andere Menschen zunächst einmal wichtiger als mich. Ich bin ein Beobachter. Ich sitze sozusagen unter dem Tisch und verstecke mich da und ich werde ins Bett gebracht. Dann gehe ich wieder runter, schleiche mich rein, wenn die mal nicht aufpassen und sitze unter dem Tisch, während die Erwachsenen reden. Das ist meine Lebensposition. Und die reden meinetwegen von Stalingrad. Ich verstehe gar nichts. Ja? 10 Minuten später, eben noch sind sie beunruhigt. Jetzt sind sie schon wieder wild und lustig und prosten. Und ich sitze da unten, bis ich entdeckt werde und ins Bett gebracht werde. Ja? Und höre zu.
Das ist ja wirklich alles sehr facettenreich. Wo sollte man das Hörspiel denn am besten Ihrer Meinung nach hören?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich denke mal, am besten macht man das so, wie Kluge das auch gemacht hat. Gleich zu Beginn des Hörspiels beschreibt er, wie er sich hinsetzt, seine Augen schließt und dann nach innen sieht und nach innen lauscht. Und dann heißt es, beginnen bei ihm gewaltig die Assoziationen zu rauschen. Und ich denke, wir Hörer sollten beim Hören, jetzt egal ob mit oder ohne Kopfhörer, auf alle Fälle auch unsere Augen schließen und einfach dann darauf vertrauen, dass sich in unserem Kopf die Assoziationen einstellen und im besten Fall auch, wie bei Kluge, zu rauschen beginnen.
Uns quasi in seine Position versetzen, das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, genau, exakt.
Vielen Dank für das Gespräch, Florian Welle.
Vielen Dank auch.
Wir sprachen über Alexander Kluge. Das neue Alphabet, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. 3 CDs, fast 3 Stunden, kosten 22 Euro und sind bei der Hörverlag erschienen. Wir kommen nun zu einem Kinderhörbuch vom Diogenes Verlag mit 2 Kurzgeschichten. Ferdinand der Stier von Munro Leaf und Der Löwe auf dem Dachboden von Ute Krause. Ferdinand der Stier, der Held meiner Kindheit und vorheriger Generationen. Die Geschichte ist nämlich bereits 1936 als Bilderbuch erschienen, illustriert von Robert Lawson. Dorothee Meyer-Karwick, für alle, die Ferdinand nicht kennen, um was geht's denn?
Es geht um einen jungen spanischen Stier, der viel lieber an Blumen auf der Weide riecht, als in einer Stierkampfarena gegen Toreros zu kämpfen. Also es handelt sich um einen sehr friedfertigen Stier. Und das passte 1936 vielleicht auch gut in die Zeit, als sich viele noch nach Frieden sehnten, der Zweite Weltkrieg aber schon heraufdämmerte. Also Gandhi soll es jedenfalls auch als sein Lieblingsbuch bezeichnet haben.
Nun war Ferdinand der Stier ja erstmal ein Bilderbuch. Und wie wurde es jetzt als Hörbuch umgesetzt?
Also der Text wird gelesen vom Schauspieler Sebastian Koch und statt Bilder gibt es eben Musik und die wird arrangiert und gespielt vom Geiger Daniel Hope. Daniel Hope ist ein britischer Musiker, seit 2019 ist er der künstlerische Direktor der Dresdner Frauenkirche und setzt seit neuestem auch neuer Präsident des Beethovenhauses in Bonn. Und er setzt sich generell für Toleranz und das friedliche Zusammenleben ein. Daher, also dieses Kinderbuch ist dann genau das Richtige für ihn gewesen.
Dann wollen wir doch mal hören, wie die beiden, Sebastian Koch und der Geiger Daniel Hope, zusammen klingen.
Ja, also ich habe da eine Szene ausgewählt. Ferdinand lebte ja bislang sehr friedlich auf einer Wiese und eines Tages tauchen aber 5 Männer auf und die wollen den größten und wildesten Stier aussuchen für die Stierkampfarena in Madrid. Andere Stiere werfen sich gleich in Pose, sie wollen in die Arena und Ferdinand denkt sich, ach, mich nehmen sie, Gott sei Dank, ja sowieso nicht.
Er ging wieder zu seinem Lieblingsbaum und setzte sich hin. Aber Ferdinand hatte nicht auf den Boden geachtet. Statt ins kühle Gras hatte er sich direkt auf eine große, brummende Hummel gesetzt. Diese stach ihn tief ins Hinterteil. Das tat weh. Mit Gebrüll sprang Ferdinand hoch. Wutschnaubend und prustenverschmerzt rannte er umher, stieß mit den Hörnern um sich, trieb die anderen Stiere auseinander und stampfte wie besessen mit den Hufen. Als die Männer das sahen, waren sie begeistert. Genau dieses Tier brauchen wir!
Tja, und so wird Ferdinand eben nach Madrid gebracht. Und die Frage ist, wie es ihm da wohl ergeht.
Naja, normalerweise werden Stiere in der Arena ja umgebracht.
Ja, aber das ist ja eine Geschichte für 5-Jährige und da geht es nicht brutal zu. Ferdinand geht es also nicht an den Kragen. So viel sei schon mal denen verraten, die die Geschichte bislang noch nicht kennen.
Wir haben ja gerade das Zusammenspiel von Sprache und Musik gehört. Wie gefällt Ihnen das?
Also man merkt schon, mit der Musik kann man genauso malen wie mit einem Pinsel. Ja. Also es ist eben sehr lautmalerisch. Und man bekommt sofort den Eindruck von der Stimmung auf der Wiese, vom friedlichen Moment bis zur lauten Aufwallung. Also da geht man emotional gleich richtig mit.
Auf dem Hörbuch ist noch eine zweite Geschichte. Auch sie war erstmal ein Bilderbuch. Der Löwe auf dem Dachboden von Ute Krause.
Ja, Ute Krause ist Autorin und Illustratorin. Sie ist deutlich jünger als Manro Lief, nämlich 1960 in Berlin geboren. Und der Löwe auf dem Dachboden erschien bei Diogenes eben auch erstmal als Bilderbuch.
Lässt sich diese Geschichte auch gut mit Geige und Stimme malen?
Sehr gut sogar, denn es geht hier um eine Familie, die unheimlich gerne Krach macht, also so richtig laut ist. Und die ziehen nun in ein neues Haus, wo jeder so eine eigene Etage zum Krachmachen hat. Und eines Tages steigt Tochter Carla die Treppe ganz nach oben und entdeckt dort eine Tür, die zum Dachboden führt. Und die öffnet sie dann ganz neugierig und stößt erstmal gegen etwas, das ein ganz lautes Geräusch von sich gibt.
Dröhnte es laut, denn das große Etwas war ein Cello. »So ein toller Krach«, rief Carla und haute auf die Saiten. Dröhnte das Cello. Plötzlich flog eine Tür am anderen Ende des Dachbodens auf. Ein ungeheuer lautes Brüllen fegte Carla zu Boden. Licht fiel auf den Dachboden. Carla nahm das Cello als Schutzschild, schlich zur Türe und sah einen verwilderten Garten. Wie war das möglich? Ein Garten auf dem Dachboden? Vorsichtig trat sie durch die Tür und sah sich um. Nichts rührte sich. »Wenn ich meinen Krach mache, kommt der große Krach vielleicht nochmal«, dachte sich Carla und haute wieder kräftig auf die Cellosaiten. Da brüllte es noch lauter als vorher zurück. »Meine Ohren!« Überrascht schaute Carla hoch und sah einen steinernen Löwen, der sie böse anfunkelte.
So ein Löwe kann ja gut brüllen, also Krach machen.
Ja, genau, aber dieser Löwe liebt die Stille und die leisen Töne Und er kann gut Cello spielen. Oh. Und das bringt er jetzt Carla bei. Und dann wird Carla eine virtuose Cellistin, die auch richtig Karriere macht. Und das führt dazu, dass es wieder sehr laut um sie herum wird, durch den Trubel des Starlebens. Und sie vergisst darüber den steinernen Löwen. Und es dauert, bis sie sich wieder an ihn erinnert. Also auch dies eine sehr schöne, sehr emotionale Geschichte für Kinder.
Ist es auch altersgerecht? Das Hörbuch wird ja für Fünfjährige empfohlen.
Also die Geschichten schon ganz ohne Frage. Und bei der Musik bin ich mir dann nicht mehr so ganz sicher. Also viele Passagen, die wir jetzt auch gehört haben, sind unglaublich eingängig. Das geht direkt in die Seele. Und wenn der Löwe brüllt oder der Stier wild über die Wiese galoppiert, dann agieren Sebastian Koch und Daniel Hope wunderbar zusammen. Nur gerade zu Anfang, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt, da gibt es so Passagen, die klingen ganz schön wild und schräg. Und das fand ich erstmal ein bisschen verstörend. Und da war ich mir auch unsicher, ob so kleine Kinder die CD dann nicht ganz schnell wieder weglegen. Und das wäre wirklich sehr, sehr schade. Denn danach ist es eine ganz wunderbare Mischung aus Sebastian Kochs sehr wandelbarer Stimme und eben diesem virtuosen Spiel von Daniel Hope. Also ich würde deswegen sagen, das ist eher was für musikalisch Vorgebildete oder ein bisschen geduldige Kinder.
Ferdinand der Stier und der Löwe auf dem Dachboden aus dem Amerikanischen von Fritz Guttinger. Ungekürzt gelesen von Sebastian Koch. Die Musik kommt von Daniel Hope. Das Hörbuch ist ab 5, kostet 15 Euro und ist im Diogenes Verlag erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Nicole Abraham.